Schlag gerne mit mir auf. Wir steigen direkt ein. Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Lukas 22, 47 bis 53. Wer letztes Mal da war, das schließt sozusagen direkt an den Text vom letzten Mal an. Wir springen nur von Matthäus ins Lukas-Evangelium. Als er aber noch redete, wir sind im Garten Gethsemane, ja, da war gerade diese Gebetszeit von Jesus mit schläfrigen Jüngern dabei. Und jetzt geht es hier weiter. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwerter und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Amen. Ich überschreibe diese Predigt, vielleicht ist das nicht das Erste, was einem da einfällt, aber ich überschreibe sie mit: Was für ein Held. Was für ein Held. Und es ist, ihr Lieben, Zeit für Helden. Wir haben es auch auf dem Schirm gleich. Es ist Zeit für Helden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wer die hier unsere oberhessische Presse kriegt, in der Wochenendbeilage, die Zeit der Helden. Ja, ein Präsident, der im Krieg ist und sagt, als ihm angeboten wird, ihn auszufliegen: I don't need a ride, I need ammunition. Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Das ist schon berührend. Es gibt ein Bedürfnis nach Helden, nach Menschen, die ja, uns vorangehen. In dem Artikel hier heißt es: Die Suche nach Helden ist tief in der menschlichen Psyche angelegt. Schon 6 Monate alte Säuglinge haben eine Affinität zum Heldentum, zeigte jüngst eine japanische Studie. Sie fühlen sich zu Menschen, die die Schwachen beschützen, stark hingezogen. Mich interessiert das Studiendesign, das wird hier nicht berichtet, aber der Rückschluss der Forscher, der Wunsch nach Gerechtigkeit, wohnt dem Menschen von Anfang an inne. Wir kommen als Wesen auf die Welt, die im Kern wissen, was richtig und was falsch ist. Da ist eine Ahnung und da ist eine Sehnsucht nach Menschen, die für Gerechtigkeit sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag auch Filme mit Helden. Ich mag Actionfilme. Ja, also es gibt fantastische Filme. Ich lese dann Beschreibungen, ein französisches Beziehungsdrama oder so. Und dann denke ich irgendwie als Pastor, dann ins Kino gehen in meiner Freizeit und mir dann Geschichte anhören, wie Leute Probleme haben. Dann gehe ich dann doch irgendwie in den nächsten Marvel-Film mit meinen Jungs und feiere das sehr. Und in diesen Filmen, das ist ganz interessant, die Rollen sind klar verteilt. Ja, und wenn du ein paar von den Filmen gesehen hast, also in diesen Marvel-Filmen, die sind ja alle miteinander verknüpft. Und ich gehe mit meinen Söhnen immer ins Kino, weil ich die dann fragen kann. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Weil dann irgendeine Figur aus einem anderen Film wieder auftaucht. Es ist sehr verwirrend, wenn man das nicht so kennt. Also es ist ein eigenes Universum. Aber die Rollen sind klar verteilt. Und das sind Rollen, die findest du auch schon bei Homer. In den alten Heldengeschichten. Oder im Richterbuch oder in Rittererzählungen aus dem Mittelalter. Und in diesem Showdown, den wir hier haben im Garten Gethsemane, sind sozusagen alle Zutaten für eine Heldengeschichte da. Da ist der strahlende Held selbst, natürlich. Der ist ja dazu ja, ausersehen, der Sieger zu sein, das sieht man doch schon gleich. Da ist ein böses Imperium, was sozusagen die Finger ausstreckt. Da ist ein ja, komplexer, aber vor allem verkommener Verräter. Das ist in jedem Actionfilm. Und da sind die Sidekicks, ja, also die Freunde vom Helden, die so ein bisschen beschränkt sind, aber sehr tapfer und das Richtige wollen. Dann denkst du, okay, jetzt kann der Showdown kommen, das große Finale. Der Held ist in die Ecke gedrängt, da kommen die Leute, die ihn verhaften wollen. Jetzt muss doch irgendwie es knallen. Jetzt kommt noch irgendeine List und irgendein Move, damit er hier rauskommt. Da ist der Verrat auf der einen Seite. Das Ganze ist ja emotional hochbrisant. Der Verräter verrät ihn mit einem Kuss. Stell dir mal vor, du hast die Geschichte noch nie gehört. Ja, das ist so, wenn du ein bisschen Gewohnheit hast als Bibelleser, dann weißt du schon irgendwie, ja, was ja als nächstes passiert. Aber stell dir diese Szene von vorne sozusagen vor. Du gehst da neu rein. Ja, er ist hier zum Beten. Es ist die Luft brennt sozusagen vor diesem Passafest. Da war der Einzug in Jerusalem. Da war diese dramatische Gebetszeit, lange Gespräche. Man weiß jetzt, es kommt jetzt auf den Höhepunkt. Es kommt dieser Verräter und verrät ihn, identifiziert ihn mit dem Kuss. Also der Kuss war ja grundsätzlich eine normale, herzliche Begrüßung. Aber wie abgrundtief ist das? Hätte auch einfach sagen können, der da ist es. Nicht, dass Jesus sich versteckt hätte übrigens. Im Johannesevangelium ist das noch deutlicher, dass er vortritt und sagt, hier bin ich. Ich bin der, den ihr sucht. Also es wäre diese Finte gar nicht nötig gewesen. Und da sind die Schwerter, die gezogen werden, die Freunde von Jesus, die sagen, okay, jetzt gilt es. Petrus hatte ja vorher Jesus versprochen, dass er für ihn in den Tod gehen würde. Ist das jetzt die Gelegenheit für den Heldentod? Im Kampf für seinen Herrn. Aber so geht die Geschichte nicht aus, denn Jesus ist ein ganz anderer Held. Und das ist das Eigentliche, was wir hier sehen. Auch für die, die nicht ins Kino gehen. Er hat, also in jedem, vielleicht doch nochmal ins Kino, es gibt dann immer die Schergen, die Mächte des Bösen, die Stormtrooper oder wie auch immer. Und deren Leben zählt nicht so viel in so einer Geschichte. Nach deren Geschichte fragt auch normalerweise keiner. Ja, die sind halt da und die sind halt böse und die werden dann aus dem Weg geräumt, wenn es sein muss. Und Jesus wendet sich diesen Leuten zu. Da ist der Knecht des Hohepriesters. Im Paralleltext wird er auch, kriegt er sogar einen Namen. Das ist ja sehr unüblich in solchen Geschichten. Malchus. Und es ist Petrus, das wird hier auch nicht so genau erzählt, der dem das Ohr abhaut mit einem scharfen Schwerthieb. Und Jesus sagt nicht, naja, ist ja selber schuld, was lässt er sich auf so eine Geschichte ein? Sondern stell dir das wirklich mal vor, mitten in dieser Situation, wo Jesus verhaftet wird. Er hat gerade vorher Blut geschwitzt, gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er ist hochkonzentriert, hoch angespannt, wenn man sich es gar nicht vorstellen kann. In dieser Situation wendet er sich hier diesem Polizisten, der ihn festnehmen will, unrechtmäßig zu und rührt ihn an. Redet ihm nicht ins Gewissen, sondern heilt ihn. Ich weiß nicht, ob da eine Narbe dann bleibt, wenn Jesus ein Ohr wieder dran macht, wo der dann später vielleicht immer mal gefühlt hat und an diese Situation gedacht hat. Das wäre ein guter Romanstoff, auch diese Geschichte weiterzuspinnen. Was ist wohl aus diesem Malchus geworden? Aber Jesus wendet sich den Feinden zu. Denen, die ihn gerade, ich meine auch wie er den Petrus anspricht. Der lässt auch da nicht Feuer vom Himmel fallen, sondern schaut ihn traurig an und sagt, ach, verrätst du mich mit einem Kuss. Er heilt sogar diesen Malchus. Ich denke an den römischen Hauptmann, der unter dem Kreuz steht, der die Kreuzigung beaufsichtigt hat und dann sagt, ja, dieser ist wirklich der Sohn Gottes gewesen. Ich frage mich, was dieser Malchus gesagt hat, als er hier davon von dieser Geschichte später erzählt hat. Da ist ein Saulus, dem Jesus sich zuwendet. Und auch da ist das helle Licht nicht der Blitz vom Himmel, der ihn fertig macht, sondern der Herr, der ihn fragt, warum verfolgst du mich? Ich habe einen ganz anderen Weg für dich. Ich habe ein ganz anderes Leben für dich. Und das Geschenk an dieser Stelle, ein Saulus, lässt sich auf diesen Weg ein. Und das ist der Unterschied. Ja, hätte es für Judas noch eine Chance gegeben. So wie Jesus mit ihm redet. Ich will nicht spekulieren. Jesus sagt, ja, dies muss geschehen, aber wehe dem, durch den es geschieht, es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Also vielleicht war Judas so weit weg schon. Aber wenn du dir den Petrus und den Judas anguckst, sind die nicht weit auseinander. Petrus, der sagt, nee, den kenne ich nicht. Und gut, Judas, der sagt, ja, den kenne ich, der ist es. Und sie gehen ganz unterschiedliche Wege. Aber es scheitert nicht an Jesus, der sich dem zuwendet, der sich abgewandt hatte. Oder der ihm schaden will, der ihn vernichten will, der den Glauben an ihn ausrotten will. Was für eine unfassbare Liebe sehen wir bei Jesus. Und nebenbei, ja, man könnte vielleicht sagen, Malchus wird der Schutzpatron für alle, die von Christen schon mal verletzt worden sind. Also das passiert, oder? Dass Menschen glauben, sie dienen Jesus und sie tun was Gutes und sie tun Menschen weh dabei. Und ich habe das schon getan und du hast es vielleicht auch schon getan. Und es ist eine Gnade, die wir nicht einfordern, es ist etwas, was wir nicht einfordern können, schon gar nicht als diejenigen, die vielleicht verletzt haben. Aber es ist eine Gnade, wenn jemand nicht daran hängen bleibt und sagt, hör mir auf mit den Christen, was ich da erlebt habe. Sondern dass jemand das zulässt, dass Jesus sich ihm zuwendet, so wie er sich diesem Malchus zugewandt hat. Er sagt, ja, der Petrus mit seinem Schwert, er sagt gar nichts. Ne? Er hätte sagen können, ja, der hat es ja gut gemeint oder so. Aber vor allem, komm zu mir mit deiner Wunde und ich heile das. Und das soll nicht zwischen uns stehen. Und das ist das ist der Gestapo-Mann, der ihn gerade in das schwarze Auto schieben will. Jesus rührt ihn an und heilt ihn. Und mich fordert das heraus. Mich fordert das heraus bei meiner eine Frage, ja, mit welcher Haltung sehe ich Menschen, gerade Menschen, die sich dem Glauben gegenüber oder Jesus gegenüber als Feinde darstellen oder der Menschheit gegenüber. Ja, dann sehe ich diesen Militärkonvoi, der eine Stadt überfallen will und sehe, wie mit Panzerfäusten da Fahrzeuge rausgepickt werden und höre so einen Jubel in mir und denke, will ich darüber jubeln, dass da Menschen verbrennen? Ja, also ich wünsche den Verteidigern alles das Allerbeste. Aber ich sehe Jesus, der ein Herz hat für die, die ihn angreifen. Und das, ja, ich mache da keine politische Botschaft raus, aber ich habe da eine, das fordert mich heraus. Er wendet sich den Anführern hierzu. Er fordert sie noch heraus in dem Moment, wo er verhaftet wird, sagt, warum macht ihr hier eigentlich so eine Geheimoperation draus? Ich war doch öffentlich unterwegs. Ihr hättet mich jederzeit verhaften können. Ja, es wird immer wieder gesagt, sie hatten Angst vor der Volksmenge, dass es dann einen Volksaufstand gibt, wenn sie ihn auf offener Straße festsetzen. Aber er spießt sozusagen ihre Feigheit aus. Merkt ihr übrigens, Jesus spricht die Wahrheit hier auch hinein. Er ist nicht einfach nur nett zu ihnen. Sondern was macht ihr hier? Und ihr seid Diener der Finsternis. Und außerdem seid ihr feige. Das ist da sehr klar. Und doch gibt er sich ihnen hin. Und da kommt nicht noch der Effekt in letzter Minute, das Seil vom Baum oben und er kann plötzlich doch noch entfliehen, wie bei irgendwo Robin Hood oder so, sondern er geht mit. Er erfüllt das Prophetenwort, ja, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er tat seinen Mund nicht auf. Und doch kommt die Wende in der Geschichte noch. Und nochmal für die Kinofreunde, der größte Plot-Twist in der Geschichte steht noch aus, denn sie denken, sie haben jetzt gewonnen. Und es gibt keinen Ausweg mehr. Und das, was der Kinobesucher sozusagen noch erwartet hat, dass jetzt noch irgendwas passiert, der Moment ist vorbei. Und du denkst, oh, es ist die Art von Film, wo es nicht noch eine Wende und ein Happy End gibt. Und dann gibt es eine Wende, mit der ja, die allerwenigsten gerechnet haben. Und sein wahrer Sieg über die Mächte des Bösen ist eben nicht ein Sieg, der mit Waffen erkämpft wird oder der mit Argumenten durchgefochten wird, sondern das ist der Sieg, den Jesus am Kreuz erringt. Weil alles auf sich, wo er nicht alles an Munition auf die Feinde wirft, sondern alles auf sich nimmt. Und sagt, ja, hier bin ich. Ich trage das. Ich trage auch deinen Verrat. Ich trage auch deinen Unglauben. Ich trage auch deine Unreinheit. Alles nehme ich auf mich. Was für ein Held. Im Zentrum dieser Heldengeschichte steht das Kreuz. Und dann gibt es ein Opfer. Und in jeder Abenteuergeschichte gibt es ein Opfer. Und ganz oft ist das der Verräter, der doch noch irgendwie zur Besinnung kommt. Ja, und merkt, was er getan hat. Und merkt aber, es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Er hat zu viel Schuld auf sich geladen, zu viel Scham. Und dann opfert er sich noch für den Helden. Also Boromir, wem der was sagt. Ja, Herr der Ringe ist so ein klassischer Typ dafür. Aber gibt es in jeder Sage. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer, aber ich halte noch die Mächte des Bösen auf und der Held kann, der besser ist als ich, der kommt davon und ich opfere mich für ihn, weil er es wert ist und ich nicht. Das ist die Botschaft in diesen Geschichten. Im Islam kann man nicht glauben, dass der Prophet Gottes stirbt und der Verräter lebt. Deshalb ist die Vorstellung bei vielen Muslimen, steht nicht so genau im Koran, aber die Vorstellung ist bei vielen, dass im letzten Moment Gott noch einen Tausch ausgeführt hat. Das heißt, ja, er ist nicht gestorben, sondern es ist ihm nur so erschienen. Und wahrscheinlich hat Gott im letzten Moment noch irgendwie den Judas ans Kreuz transportiert und Jesus gerettet. Ja, dann ist die Logik wiederhergestellt. Es ist ja, geht ja nicht darum, ob das historisch plausibel ist, sondern das muss doch so sein, dass der Gute überlebt und dass der Böse bestraft wird. So funktioniert die Logik. Das funktioniert auch im Kino. Aber bei Jesus ist es anders. Paulus, Saulus, ja, wir erinnern uns, auf den Jesus sich auch schon zugewandt hatte, der schreibt später drauf, und wir haben einen Vers daraus letzte Woche schon mal gehört, Römer 5, ab Vers 6. Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Versteht ihr? Also es ist schon das höchste der Gefühle, dass einer für den Helden in der Geschichte sein Leben hingibt. Das ist schon der Hammer. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Also wir waren nicht nur unwissend, haben das gar nicht mitgekriegt, sondern Paulus sagt, wir waren sogar Feinde. Er ist ein Pharisäer von Pharisäern. Er war sozusagen es wird nicht berichtet, dass er da dabei war bei der Verhaftung oder so, aber er war auf jeden Fall auf deren Seite. Klar, so ein Gotteslästerer, der muss gekreuzigt werden. Völlig klar. Und Paulus begreift, für mich hat er das getan. Und da war nichts, was ich ihm als Vorlage gegeben habe, dass er geahnt hat, naja, der meint das ja nicht so und der ist schon ganz offen und sonst was. Nein, er war ein verhärteter Feind Christi. Und Christus gibt sein Leben für ihn. Also es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber für mich kann das nicht gelten oder was ich gemacht habe oder ich, keine Ahnung, ich habe so viel Mist gebaut oder so. Jesus hat sich hingegeben für dich, für mich und für die schlimmsten Verräter und gibt sein Leben hin. Hier ist nicht der Verräter, der noch irgendwie zur Besinnung kommt und sich dann für den Helden opfert, sondern unfassbar der Held, der sich für den Verräter opfert. Der Reine, der sich hingibt für die, die in dem Sumpf des Bösen drin stecken. Der Held, der sich hingibt für die Feinde. Das zerbricht diese Logik, das durbricht diese Grenzen, diese Freund-Feind-Grenzen, die wir normalerweise haben. Und die wir auch noch in der Bibel zum Teil sehen. Es gibt in der Bibel auch Stories, die ganz konventionell funktionieren. Also wenn ihr euch an Simson erinnert, im Richterbuch, wäre die Geschichte, wilde Story. Ja, wirklich heißer Typ, kein Vorbild so in jeder Hinsicht. Und er ist zum Schluss angekettet im Haus bei den Philistern und geblendet. Also sie haben ihm die Augen ausgestochen, das ist eine gruselige Geschichte. Und zum Schluss, es ist so ein Bodybuilder-Typ, mit letzter Kraftanstrengung bringt er das Haus zum Einsturz und opfert also sein eigenes Leben, aber er war sowieso des Todes und reißt seine Feinde mit in den Tod. Er war so angekettet an den Säulen des Hauses und bricht diese Säulen irgendwie ein. Nimmt die Feinde mit in den Tod. Und dann sehen wir Jesus nicht angekettet, sondern angenagelt. Und er bringt seine Feinde mit ins Leben. Er sagt zu dem Mörder an seiner Seite, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er betet über denen, die ihn verspotten, die über sein Gewand würfeln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wendet seine Liebe jedem von uns zu. Wenn du es irgendwie nicht glauben kannst, dass du gemeint bist, er sieht dich an und sagt, für dich habe ich das getan. Für dich ist meine Liebe da. Und wenn du sagst, ja, wenn du wüsstest, Jesus weiß es, du kannst ihm ja eh nichts vormachen. Und er schaut, auch wenn du mit einer frommen Fassade hierher gekommen bist, er schaut da durch und sagt, ja, für den Menschen hinter dieser Fassade bin ich gestorben. Was für ein Held, der sich hingibt für die Feinde. An ihm scheitert es nicht. Die Frage ist, wie wir uns zu ihm stellen, ob wir das annehmen können, ob wir uns beschenken lassen von seiner Liebe. Aber seine Liebe ist bereit für dich. Und Jesus, ich danke dir. Ja, das sind eigentlich zu kleine Worte. Ich stehe staunend vor dir, vor dieser Liebe, vor dieser Opferbereitschaft. Und ja, wir sind inspiriert von Menschen, die für ihre Familien kämpfen, die nicht fliehen in der Gefahr, wenn sie anderen helfen können. Ich denke an den Bruder, von dem ich gelesen habe, der in der Gemeinde mitarbeitet, der Hilfsgüter transportiert hat und der schwer verwundet wurde, weil er von einer Rakete getroffen wurde. Wo, ja, sind das Helden. Aber du bist, ja, du bist so ganz anders. Du gibst dich sogar hin für die, die dir feindlich gesinnt sind. Und das heißt, niemand ist zu weit weg, als dass deine Liebe ihn noch erreichen könnte. Lass einfach einen Moment in der Stille sein. Vielleicht möchtest du in der Stille ihm deine Antwort geben. Vielleicht gibt es auch jemanden, den Gott auf dein Herz legt, für den du beten willst, aber frag erstmal, wo stehe ich? Was ist mein Schritt hin zu Jesus? Neu in diese Beziehung hinein, neu auf den Weg mit ihm. Er ist mit offenen Armen da und er heißt dich willkommen zu Hause. Sind einen Moment still und dann